ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Hallo.
Hi.
Hi.
Aber Lisa, was ist da denn los? Du klingst heute so gut.
Ich finde auch, oder? Ich habe ein neues Mikrofon. Endlich.
Ja, jetzt bin ich schon fast ein bisschen neidisch.
Das kannst du sein. Es ist wunderschön.
Es ist wunderschön. Es sieht jetzt auch so richtig nach Podcasten aus.
Ja, ich fühle mich jetzt wie ein Profi. Endlich.
Ja, naja. Ich und nicht hier mit meinem komischen Kopfhörer-Headset. Das ist so 80er, so ein Ding auf dem Kopf zu haben. Naja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal so groß und kann mir ein richtiges Podcast-Mikrofon kaufen.
Ja, ich muss ja zugeben, dass ich den Tipp für dieses Mikrofon von dir bekommen habe und mir das dann sofort geholt habe, weil es einfach mit USB funktioniert, was für mich halt super einfach ist und ich mag einfache Lösungen. Und ich hatte vorher jetzt voll die Sorge, dass ich das mit USB in meinen Rechner stecke und es geht nicht. Ich habe damit eigentlich fest gerechnet und jetzt geht aber alles. Und das ist, ja, super.
Naja, aber das ist ja gerade der Vorteil von USB-Geräten. Ne? Das ist ja, früher war das wirklich ein Problem, aber heutzutage ist es ja in allermeisten Fällen tatsächlich so, dass du es irgendwie einsteckst und dann tut es einfach das, was es tun soll.
Ich habe das selten erlebt.
Naja, früher, ich kann mich noch erinnern, so Windows 95 oder Windows 98, das ist, glaube ich, abgestürzt, wenn du einen USB-Stick irgendwie rausgezogen hast. So. Dann kam so ein Bluescreen. Da sind wir jetzt zum Glück ein bisschen weiter.
Oh, jetzt klingst du gerade echt alt.
Ja. Ich habe dann auch immer, ich bin dann sofort so rührselig. Früher, da war die Welt noch anders.
Für alle, die übrigens dieses wunderschöne Mikrofon mal sehen wollen, ich stell's die Tage auf Instagram.
Das ist natürlich jetzt auch ein super Trick, ne? Erst hier so ein Thema aufmachen und dann die Leute zu unserem Instagram-Account schicken.
Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, Jürgen, wie geht's dir auf einer Schmerzskala von 1 bis 10?
Du wirst es nicht glauben. Ich glaube, ich habe einen neuen Tiefstand erreicht. Ich würde sagen, ich bin bei einer 3.
Herzlichen Glückwunsch, da warst du noch nie, seitdem wir podcasten.
Ich glaube, da war ich schon seit einem Jahr nicht mehr oder nee, noch länger. Also ja, der Gag ist, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, warum. Also ich habe so viel ausprobiert in den letzten Wochen. Ich habe vor 2 Wochen irgendwie Cortison-Tabletten genommen. Ich nehme jetzt irgendwie zusätzlich zu meinen Schmerztabletten noch so ganz leichtes Antidepressivum. Habe ich mich quasi jetzt von meinem Arzt doch so ein bisschen breitschlagen lassen. Ich war die Woche wieder bei diesem Neurochirurgen, der mir irgendwie Facetten mit Spritzen behandelt. Also ich habe gerade relativ viel irgendwie geändert und ausprobiert und irgendwie neu gemacht und irgendwas davon hat offensichtlich geholfen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was.
Ja, das ist immer das Problem, wenn man mehrere Dinge auf einmal ausprobiert. Aber ja, das ist toll. Also was auch immer es war, vielleicht ist es auch die ganze Kombination. Vielleicht ist es auch unser Podcast.
Vielleicht ist es einfach das Zusammenspiel von dem allen, ja. Oder ja, keine Ahnung. Ich höre jetzt auch immer, ich habe von meiner Hypnosetherapeutin so eine CD mit nach Hause bekommen, dass ich mich dann da quasi jeden Tag selbst hypnotisieren kann. Vielleicht hilft es doch das.
Eine CD, ernsthaft? Also eine CD, eine echte CD.
So. Ja, ich habe versucht, ihr das auszureden und habe tatsächlich mit dem Argument, dass ich überhaupt nichts habe, was CDs abspielen kann. Ja. Aber sie hat nicht locker gelassen und hat gesagt, sie weiß nur, wie das mit CDs geht. Und,
das ist ja süß. Also meine Schamanin, meine Schamanin von Bali, die hat mir ihre Meditation auf WhatsApp-Sprachnachricht aufgesprochen. Also die Schamanen sind anscheinend technisch weiterentwickelt als die Hypnosetherapeuten.
Die sind ein bisschen fortschrittlicher.
Als gedacht.
Mag man kaum glauben. Ja, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also
was macht denn deine Schmerzskala?
Ich habe heute meine Tage bekommen und wenn jetzt irgendjemand sagt, das wollen wir nicht hören, wen interessiert das, dass die diese ihre Periode hat? Ich finde, dieses Thema ist viel zu sehr ein Tabuthema. Und ich finde, man sollte da offen drüber reden dürfen, wenn 50% der Bevölkerung einmal im Monat bluten. Außerdem ja, macht es meine Schmerzen eben schlimmer. Also ich weiß dann gar nicht mehr, wo es mehr weh tut, vorne oder hinten. Und mein Halskissen ist dann erst recht mein bester Freund. Und ja, deswegen bin ich gerade, ich habe zwar Schmerztabletten genommen, extra gegen die Regelschmerzen, bin aber dann schon so bei einer 5 gerade, würde ich sagen. Außerdem okay. habe ich jetzt 4 Tage lang in Ansbach unterrichtet, habe ja da einen Lehrauftrag und man hört es vielleicht auch meiner Stimme an. Gestern hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Stimmschmerzen. Also wenn ich gesprochen habe, hat es mir im Hals wehgetan. Das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben.
Okay, das klingt fies.
Weil ich auch noch nie 4 Tage, 8 Stunden am Stück irgendwie so geredet habe. Naja, und es war halt schon auch wieder anstrengend. Du hast halt die ganze Zeit diese Verantwortung und diese 100%ige Präsenz, die du mitbringen musst. Ja.
Ja.
Und du musst dich durchsetzen. Und ja, also ich ärgere mich schon immer wieder, dass ich jetzt im Sabbatical so einen Lehrauftrag angenommen habe. Und es ist aber auch wieder so bezeichnend dafür, dass ich mir halt immer wieder zu viel aufhalte. Was?
Ja, aber stell dir mal vor, du hättest ihn angenommen, wenn du nicht im Sabbatical bist.
Das wäre überhaupt nicht gegangen. Aber auch so schon nimmt es echt jetzt den größten Teil meiner Zeit ein und ich frage mich, wann eigentlich das Sabbatical losgeht. Dabei ist es schon, dabei ist es schon zur Hälfte rum.
Naja, du hast ja da jetzt doch einige schöne Wochen hinter dir.
Ja, ich habe Luxusprobleme, definitiv. Aber ansonsten kann ich sagen, dass ich zurzeit ja CBD-Tropfen nehme. Ich habe es vor einer Woche auf Instagram angekündigt. Ich habe mir 4%ige CBD-Tropfen in der Apotheke geholt. Es war ganz witzig, weil ich anscheinend die Erste war, die dort diese Tropfen überhaupt wollte. Und die okay. Apothekenfrau musste erstmal nachschauen, wie man das überhaupt dosiert. Die hatte überhaupt keine Ahnung, hat das auch offen zugegeben und meinte dann, ja, und wenn Sie dann Erfahrungen damit gesammelt haben, kommen Sie bitte zurück und erzählen Sie uns davon, dann können wir es auch wieder an Kunden weitergeben. Okay. Überhaupt keine Erfahrungswerte und so.
Aber das ist frei verkäuflich.
Frei verkäuflich. Ne?
Das ist jetzt nicht irgendwie auf Rezept, nee, oder so?
Überhaupt nicht. Also es gilt als Nahrungsergänzungsmittel. Es ja. hat 4% CBD. Das ist ein anderer Wirkstoff als THC. THC ist psychoaktiv und das ist der Grund, warum ja, Cannabis illegal ist, wegen dem THC, nicht wegen dem CBD. Ich habe jetzt erstmal 4% genommen, um mich heranzutasten. Man soll sich auch langsam herantasten mit 3x einem Tropfen am Tag. Ich habe aber gleich die Höchstdosis 3x3 Tropfen genommen, weil ich ehrlich sagen muss, ich kenne die Pflanze und ich vertraue dieser Pflanze. Und ja, viel hilft viel.
Ja, aber macht's denn was mit
ja,
dir?
Ja, definitiv. Also in den ersten Tagen hatte ich immer so schwere Augenlider, wie wenn man bekifft ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser Schlafzimmerblick. Ich habe dann immer wieder in den Spiegel geschaut, hatte aber keinen Schlafzimmerblick. Es hat sich nur so angefühlt. Es war ein bisschen unangenehm, es ging aber weg. Und ich okay. hatte in den ersten 2-3 Nächten krasse Albträume. Also so Game of Thrones-mäßige Albträume mit Monstern und Zombies und Drachen und Tod und Verderben, immer so morgens, das war ganz krass. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich einfach wohl weniger Schlaf brauche und einfach zu lang geschlafen habe. Und immer wenn ich so lange schlafe, kriege ich dann so komische Halbschlaf-Albträume. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich nicht, weil du Vater bist und nee. Schon seit vielen Jahren nicht mehr zu lange geschlafen hast.
Ja, das würde ich aber jetzt tatsächlich, das ist so einfach, das auf die Kinder zu schieben, aber ich glaube, ich kann nicht mehr länger als irgendwie, sagen wir mal, maximal 8 Stunden im Bett liegen. Das halte ich körperlich nicht mehr aus. Mhm. So, das ist einfach, dann brauche ich einen Positionswechsel. Mhm. Und ja, das kam schon auch ein bisschen mit den Kindern. So, eigentlich war ich auch sonst immer eher eine Eule als ein, was ist man, wenn man
Lärche.
Morgenmensch ist, siehst du, ich weiß es noch nicht mal. Aber das hat sich jetzt schon verändert, ja, so in den letzten Jahren. Ich meine, klar, da haben schon Kinder, spielen da schon auch mit rein, aber meistens kriege ich die morgens gar nicht mit. Also meistens werde ich genauso geweckt wie die Kinder von meiner Frau irgendwann, wenn Zeit fürs Frühstück ist.
Ja, also ich habe anscheinend definitiv jetzt einen erholsameren Schlaf und komme jetzt auch so mit 8 Stunden klar und vorher brauchte ich schon immer 9 bis 10. Also und wenn ich weniger als 9 bis 10 hatte, habe ich mich nicht ausgeschlafen gefühlt, was auch krass ist.
Ja, das ist schon krass viel.
Ich weiß, ich habe ein Drittel meines Lebens mindestens mit Schlafen verbracht.
Ja, vor allem, weil ich sonst auch immer das Gefühl hatte, dass ich an so Tagen, wenn ich mal nur 4 Stunden Schlaf habe oder so, dass ich da ausgeruhter bin, als wenn es irgendwie 6 Stunden oder 6,5 okay. Stunden sind.
Also so. Alles unter 7 Stunden, das ist für mich eine Qual, dann den Tag zu überstehen.
Ja, das war dann immer nur halt der eine Tag so, ne? Zwei Tage hintereinander, das wäre nicht gegangen. Aber das, ich weiß nicht, manchmal ist der Körper da auch komisch.
Auch ein gutes Thema eigentlich, Schmerzen und Schlaf. Aber jetzt nochmal zum CBD. Also die Schmerzen scheinen schon ein bisschen besser zu sein, so im Allgemeinen. Es ist ein bisschen wie eine Wirkung wie beim Johanniskraut, das ich ja letzten Winter genommen habe. Also ich bin ziemlich gut drauf so. Ich lache sehr viel und ich lache teilweise recht überschwänglich, fällt mir so auf. Also etwas ist gar nicht so witzig und ich muss trotzdem total lachen.
Okay.
Ja.
Aber das ist doch jetzt...
ich weiß nicht, ob das mit dem CBD zusammenhängt.
Das fällt mir jetzt sehr, sehr, sehr schwer, das zu glauben. Ja, also ich meine, es kann natürlich sein, dass das jetzt so, dass du das da ja ein bisschen reinprojizierst und dich jetzt hier selber ein bisschen, wie soll ich sagen, dich selber so ein bisschen dazu bringst, das so wahrzunehmen. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier so ein paar Tropfen von so einem CBD-Öl solche Effekte hervorrufen.
Ja, ich meine, mein Vater sagt immer, wer heilt, hat recht. Und auch wenn es nur Placebo ist.
Ist ja egal. Ist egal. Genau.
Genau. Und also mir ist halt alles so ein bisschen mehr egal. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass das nicht gut ist wegen dem Lehrauftrag, wenn mir alles ein bisschen egal ist. Aber andererseits tendiere ich ja zum Perfektionismus. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man dann nur noch 100 statt 120% gibt. Und ich denke jetzt nicht, dass es den Lehrauftrag die letzten 4 Tage in irgendwie negativen Einfluss darauf hatte. Ich war halt einfach nur total gechillt. So.
Sie kennen dich ja dann auch nicht anders.
Und das Witzige ist, ich war ja jetzt auch am Wochenende auf der Yoga-Conference in Köln und die Yogis sind ja im Allgemeinen sehr aufgeschlossen gegenüber alternativen Heilmethoden und neuen irgendwas Neues auszuprobieren. Und alle wollten probieren. Also ich habe dann teilweise so, als wir über Mittagessen zusammensaßen, habe ich dann mal so eine Runde CBD bei allen in den Mund geträufelt. Also man träufelt die so unter die Zunge und lässt sie dann 1-2 Minuten einwirken. Und jeder wollte unbedingt probieren. Und manche lieben den Geschmack, andere hassen ihn. Ich liebe ihn, muss ich sagen. Und das macht es natürlich auch besser, weil irgendwie, wenn einem was schmeckt, dann denkt man auch, dann ist es auch gut für einen. Teebaumöl zum Beispiel, ich hasse den Geruch von Teebaumöl.
Ja,
das heißt immer, das ist so gut nicht gegen alles Mögliche und so. Aber ich denke immer so, ne, ich wehre mich mit allen Poren dagegen.
Also noch schlimmer finde ich japanisches Heilöl. So diese fiese Pfefferminzgeruch, da wird mir speiübel von. Mhm. Das geht gar nicht. Aber ja, wahrscheinlich bin ich einfach auch ein bisschen neidisch, dass du hier mit so ein bisschen Öl solche Effekte irgendwie bei dir schon beobachten kannst und ich damit ganz anderen Sachen experimentiert habe und eigentlich nur Kopfschmerzen davon getragen habe.
Jetzt bist du schon zum zweiten Mal neidisch auf mich, das tut mir aber leid.
Ja, und das sind 10 Minuten.
Dafür habe ich mehr, wir vergleichen ja unsere Schmerzen nicht. Ich wollte gerade sagen, dafür bin ich auf einer 5 und du auf einer 3. Nee, das fangen wir gar nicht erst an.
Ist auch ein historischer Tag, ja. Heute liegst du mal vorne.
Aber was ich noch sagen wollte, eine meiner Yogi-Freundinnen, die hat sich dann sofort auf der Heimfahrt von der Yoga-Conference die 10% bestellt und die kamen dann gestern an. Und kostet übrigens 70 Euro, die 10%, die 4% kosten 30 Euro, also es ist schon teuer. Und die hat es dann gleich genommen und hat mir geschrieben, dass es ihr total gut geht. Also sie chillt auf dem Sofa und alles ist ihr so ein bisschen wurscht.
Es fällt mir echt schwer, das zu glauben. Aber im Jahr.
Aber übrigens sogar Deichkind singen in ihrem neuen Lied über CBD-Öl. Die singen irgendwie CBD-Öl. Richtig gutes Zeug, irgendwie so. Also es ist der totale Hype gerade, echt.
Ich verstehe. Vielleicht muss ich da auch nochmal eine Testreihe starten.
Also wie du sagst, vielleicht ist es jetzt wirklich gerade so der erste Überschwang und der Placebo-Effekt und man muss einfach gucken, wie es weitergeht. Außerdem ist es schon teuer. Also ich habe jetzt zwar viele Runden geschmissen, aber es ist jetzt nach 2 Wochen oder was echt schon halb leer so und das heißt, pro Monat wären es dann 30 Euro.
Ja, das muss man da auch erstmal investieren. Aber ich meine, gut, wenn dir das da an der Stelle weiterhilft, dann ist es eigentlich dann so gesehen gar nicht so teuer.
Ich möchte unbedingt die 10% ausprobieren. Ich habe nämlich gelesen, es gibt halt auch Abstufungen. Also 4% ist nur, wenn du wirklich eine leichte Stimmungsaufhellung willst. Aber die 10% nimmst du, wenn du Depressionen oder Schmerzen hast. Also wenn du es probierst,
okay,
dann probier gleich die 10%.
Ja, gibt es noch mehr als 10? Gibt es auch 20?
Aber man sollte sich
Kostet dann wieder das Doppelte wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
da sollte man sich echt herantasten. Da gibt es natürlich auch noch super viele verschiedene Hersteller. Bei mir war es so eine Spontanaktion, ich bin einfach in die nächste Apotheke rein, hier CBD-Öl, habe jetzt einfach das genommen, was sie da hatten, Adrexol nennt sich das, habe ich auch auf Instagram gepostet. Aber ich möchte jetzt demnächst auch mal verschiedene Testberichte etc. lesen und dann schauen, welches das Beste ist.
Mal angenommen, jemand hätte noch CBD-Reste von irgendwelchen anderen Versuchsreihen. Yeah. Könnte man da selber ein Öl draus machen?
Puh, da fragst du mich jetzt was. Ich bin leider keine Kräuterhexe. Aber
das wäre immer noch interessant.
Du könntest es, ich meine, mit Knoblauchöl macht man, indem man Knoblauch in Öl legt. Vielleicht könnte man das einfach in Öl legen.
Ja, also nicht, dass es für mich relevant wäre, aber das, der Gedanke ist mir jetzt spontan gekommen. Du, ich würde jetzt dann mal aufbrechen und das Mikrofon weiterreichen.
Ja, wir haben ja heute was vor.
Ja.
Willst du es verraten? Was hältst du
davon? Das könnt ihr jetzt dann, okay. Könnt ihr jetzt dann selber auflösen.
Okay, dann ja, noch einen schönen Abend mit der ja. Stufe 3.
Euch auch.
Hallo Annika.
Hallo Lisa.
Ja, die Annika ist nämlich die Frau vom Jürgen. Und wir haben uns gedacht, dass es auch mal total spannend und interessant sein könnte, ja, wie es den Angehörigen von Schmerzpatienten eigentlich geht. Die sind ja im Grunde Co-Schmerzpatienten. Und die Angehörigen haben mit den Patienten ja viel mehr zu tun als die Ärzte und die Therapeuten, weshalb die eigentlich einen riesengroßen Einfluss auf den Schmerzpatienten haben. Ich möchte auch einfach mal wissen, wie geht's Annika auch selber damit, mit einem Schmerzpatienten zusammenzuleben? Ja, und Annika, jetzt würde ich erstmal gerne von dir wissen, wo auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bist du denn gerade?
Ja, ich würde sagen, ich bin bei einer 0, glücklicherweise.
Wow, also ich glaube, du bist die Erste in unserem Podcast, die bei einer 0 ist.
Also habt ihr alle gefragt, auch die?
Ja, also ja die Interviewpartner nicht unbedingt. Die Experten haben wir nicht gefragt. Aber ich weiß zum Beispiel vom Osteopathen Lukas, dass er auch selber ziemlich viele
nicht bei einer 0 ist.
Ja, genau. Ja, jetzt würde ich auch erstmal gern von dir wissen, wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen?
Schon ewig. seit 2002, also schon 17 Jahre und ja. 10 Jahre verheiratet.
Mhm. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Ui, das ist jetzt eine längere Geschichte. Nee, wir haben uns in Diedenhofen, in unserem ja, Ort, wo wir halt wohnen, auch kennengelernt. Im Prinzip bei den Ortsburschen. Und ja, so an der Kirche und so ist man sich näher gekommen. Ja, war eine längere Geschichte, längeres Hin und Her, aber ja, ja, naja. Schon so lange her.
Das klingt nach Dorfidylle.
Ja, ja. Schön. Es ist auch so ein bisschen irgendwie.
Und war das dann nach seinem Motorradunfall schon?
Ja, ja. Oder ja, noch ja. Vorher? Nee, ich habe ihn noch nicht gekannt, als er den hatte. Zum Glück. Also ich denke mir das oft, zum Glück habe ich ihn da noch nicht gekannt. Das bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht mitkriegen musste.
Also, das glaube ich, weil man dann auch sehr mitleidet natürlich. Ne?
Ja, also ich weiß halt nur so von seiner Mutter, dass das halt total schwierig war, die Zeit und ja, beängstigend und so. Und ja, also ich glaube, wenn wir da schon zusammen gewesen wären, das wäre natürlich schon echt schlimm gewesen. Ich kenne nur die Fotos und das und die Geschichten halt von ihm. Das war schon wohl auch eine krasse Zeit dann da hinterher und so in der Psychiatrie und solche Sachen. Von daher, ja, das reicht.
Das glaube ich. Und wann war denn der Motorradunfall? Wie viele Jahre bevor ihr euch kennengelernt habt?
Das war kurz vor seinem 18. Geburtstag. Ja, also so 3-4 Jahre vorher. Also als wir uns kennengelernt haben, war das schon lang vorbei so. Also nichts, wo man ständig irgendwie drüber redet oder was man ihm irgendwie noch angesehen hätte. Also außer halt die Narben, so, die er halt hat, so im Körper verteilt. Mhm. Aber ja.
Und hat er dann da schon Schmerzen gehabt?
Weißt du ja, das? Ja, ja. Also Rückenschmerzen hat er eigentlich schon, solange ich ihn kenne. Also nicht in der Intention, wie er es jetzt halt hat, aber ja, von Anfang an. Also am Anfang, das hat sich natürlich entwickelt, so über die Jahre. Am Anfang dachte ich, naja, jeder hat mal Rückenschmerzen, ne? Und muss halt ein bisschen mehr Sport machen und so. Da war das so, Anfang hat man das ja, war das noch nicht so krass natürlich wie jetzt. Aber ja, mit nur ein bisschen Sport machen, ja, es ist wohl nicht getan.
Ja, wann wurde dir denn bewusst, das ist wohl ein Thema, das bleibt. Das könnte chronisch sein. Er hört einfach nicht auf, darüber zu sprechen. Oder ja, die Schmerzen gehen einfach nicht weg.
Also, ja, das war schon immer da und so. Aber so richtig, dass es chronisch ist, so dass er wirklich Schmerzpatient ist, eigentlich auch erst seit kurzem. Weil ich war eigentlich auch wie er. Ich habe immer gedacht, naja, vielleicht gibt es noch irgendwas. Irgendwas finden wir schon noch, dass es wieder weggeht, so, ne? Ja, ist eigentlich noch gar nicht so lang her. Also jetzt so mit eurem Podcast und so ein bisschen davor auch. Also klar, durch die Geschichte irgendwie ist es einem irgendwie klar geworden. Aber so richtig als Schmerzpatient habe ich ihn, glaube ich, früher nicht betitelt. So vor eurem Podcast jetzt, sage ich mal. Das hat ja schon auch viel mit ihm gemacht. Oder ja, also der Podcast ist ja schon auch wichtig für ihn.
Mhm. Und es hat auch was in nicht nur in seiner Wahrnehmung geändert, sondern auch in deiner.
Ja, ja, ja. Und auch durch den Podcast kriege ich manches, muss ich ja auch zugeben, anders mit, ja. Also weil er ja mit dir da anders drüber redet als mit mir. Mhm. Und manches.
Was meinst du, woran liegt das? Will er dich vielleicht nicht belasten? Oder liegt es daran, dass ich sozusagen Leidensgenossin bin?
Weiß ich auch nicht, alles so ein bisschen. Ich glaube auch, manchmal ist so Tagesgeschäft, manchmal frage ich ihn vielleicht auch so im falschen Moment oder ich will ihn auch nicht ständig fragen, wie es ihm geht, ne? Also es ist jetzt auch, man hat ja noch anderes, also man will ja auch nicht immer nur mit dem über den Schmerz reden, so. Also ich frage ihn da auch nicht ständig, das ist nicht ständig Thema bei uns, dieses, dass er jetzt Schmerzen hat. Wenn ich ihn zweimal frage, hast du deine Tabletten dabei, weil wir sind halt nicht zu Hause, dann ist er schon völlig genervt. So, ja, das kann ich schon alleine, ja.
Ja, das ist auch ja. So eine Frage, die in meinem Kopf ist. Wie schaffst du diese Gratwanderung, seine Schmerzen ernst zu nehmen und sie nicht zu ignorieren und ihn nicht sozusagen als Stimulant abzutun? Und das passiert ja leider vielen Schmerzpatienten. Ihn aber eben auch nicht zu nerven oder ihm seine Selbstständigkeit zu nehmen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das super schwierig ist für dich und dass du dann vielleicht immer so, ja, schon ihn immer genau beobachtest, so wie du mit ihm gerade umgehen kannst.
Hm. Ist das so? Ja, das ist schon manchmal nicht so einfach. Also es ist schon manchmal, dass ich halt aufstehe und oder wenn wir aufstehen, ich stehe immer vor ihm auf eigentlich und dann, wenn er so aus dem Bett kommt, dann gucke ich erstmal so, ui, was ist heute für ein Tag? Kopfweh? Rückenschmerzen besonders schlimm? Oder wie schaut es heute aus? Und naja, oft sagt er dann auch, nee, ich bin nur so arg müde, dann ist gut, ne? Aber ja gut, das ist nicht immer ganz so einfach, ja. Ich versuche ihn eigentlich nicht ständig zu fragen, also ihn eher so kommen lassen und wenn er dann was erzählen will, dann der erzählt eh nur, wenn er gerade gut drauf ist und wenn er gerade was erzählen will, wenn es gerade passt, ne? Und wenn ich so ihn ständig frage, dann nervt es ihn eigentlich auch nur und ich kann ja auch eigentlich nichts ändern, ne? Also ich kann ihm ja auch nur, ja, wenn er sich hinlegen muss und wenn er zum Arzt muss und so, dann ist es okay natürlich und dann versuche ich ihm halt so den Rücken frei zu halten, aber kannst ihm ja nicht abnehmen. Also, ja.
Versuchst du ihm in irgendeiner Weise zu helfen, indem du ihn zu Aktivitäten zum Beispiel ermunterst? Also es ist ja so, dass Schmerzpatienten sich oftmals auch sozial zurückziehen und wenn man bedenkt, dass Frauen sowieso meistens dafür zuständig sind, sich um die sozialen Kontakte zu kümmern, wollte ich gerne wissen, ja. Ob du ihn öfter mal so ermunterst zu sagen, so hey, komm, wir gehen heute Abend zu der Grillparty, dass du halt auch so ein bisschen dich in der Rolle fühlst, für Ablenkung zu sorgen?
Ja, also ich meine, wir haben ja schon also Freunde und grillen mit Freunden und meistens sind es halt befreundete Paare, die auch Kinder haben, weil es halt praktisch ist, wenn man selber Kinder hat und so, aber der ist jetzt nicht sozial isoliert oder so. Aber was ich schon versuche oder was ich ganz früher, also am Anfang auch ganz oft versucht habe, ihn halt wirklich zum Sport zu bewegen. Das hat sich ja auch entwickelt in diesen 17 Jahren. Also als wir uns kennengelernt haben, war er ja einer, der irgendwie gefühlt jeden Tag in der Kneipe gehockt ist und eigentlich gar keinen Sport gemacht hat. Und ich war die jeden Tag im Reitstall war und ständig auf Achse. So, also so zwei Gegensätze, ja, wirklich krass. Und ich konnte das halt auch überhaupt gar nicht verstehen, ja, wie er das so machen kann. Und da habe ich ihn schon manchmal, hey, jetzt komm, jetzt geh doch ein bisschen laufen oder geh doch mal ins Fitnessstudio und du musst dich mehr bewegen und so. Da ja, da habe ich ihm, glaube ich, manchmal auch echt so ein bisschen den Vorwurf gemacht, so, naja, selber schuld, du bewegst dich ja nicht, ne? Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also ich meine, diesen Vorwurf eh auch lang nicht mehr, aber ja, jetzt macht er ja auch von sich aus mehr Sport. Jetzt ist es ja eher so, dass ich auch nur noch irgendwie einmal die Woche in den Stall gehe und er geht zweimal die Woche klettern. Also es hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt alles. Und ja, aber so zum Sport, also wenn er jetzt so, seitdem er daheim ist, ja, oder daheim arbeitet, sag ich mal, hat er ja nicht mehr dieses, ja, wir gehen halt mit den Kollegen noch schnell bouldern oder sowas, ne? Das fällt halt weg. Also er macht jetzt, glaube ich, schon eher tendenziell ein bisschen weniger. Und da versuche ich schon manchmal halt, komm jetzt, wir gehen noch ein bisschen Fahrrad fahren und sowas. Einfach mehr so in Richtung, du musst dich noch ein wenig bewegen, komm, wir bewegen uns noch. Ja, weil ihm das manchmal ein bisschen, also er geht gerne raus und er kann sich schwer zu was aufraffen, was ihm nicht so richtig gut gefällt. Also er geht gern klettern und fliegen und so, aber ja, also mein Gut, es ist auch immer die Frage, was soll er denn machen, ne? Joggen gehen ist wieder für den Rücken nicht so gut. Das wäre so das Einfachste, sich zu bewegen, finde ich. Aber von daher, ja, schwimmen oder so, manchmal schicke ich den dann ein wenig ins Schwimmbad. So. Aber das macht er eh nur, also das lässt er sich nicht sagen. Also das kann ich eh vergessen eigentlich. Er macht nur, auf was er Lust hat. Er ist schon auch ein bisschen stur. Und es ist ja auch in Ordnung, ja. Ich mache auch eigentlich nur, auf was ich Lust habe. Also.
Ja. Ja, meine Antwort ist ja ganz klar, er müsste mehr Yoga machen. Er müsste überhaupt Yoga machen.
Ja, gut, das hat er ja aber auch schon probiert. Also vielleicht ja, beim Falschen oder nicht richtig. Ja.
Also Yoga ist ja nicht gleich
Yoga. Ja, ne? Ja. Ja, ist natürlich. Das ist halt bei uns schon ein bisschen aufwendiger, ne? Wenn du nicht in der Stadt wohnst und du musst erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfahren, da halt mitmachen zu können und das dann am besten jede Woche und das auch noch vielleicht alleine. Ja, da muss man sich halt aufraffen, ne?
Ich glaube, dass Yoga sich jetzt auch bald in die ländlichen Gebiete ausbreiten wird. Also ich glaube, dass ihr irgendwann in den nächsten Jahren definitiv ein Yoga-Studio im Ort habt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir wollen nicht über mich oder Yoga reden. Was ich mich auch frage, Thema Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge ist ja wirklich sehr, sehr wichtig für Schmerzpatienten, einfach ihre Bedürfnisse zu kennen und ihre Bedürfnisse zu achten. Da bin ich ja auch gerade in einem Prozess, das fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich glaube, ich will nicht immer die Klischeekiste bedienen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es Männern noch schwerer fällt, Selbstfürsorge zu betreiben und achtsam mit sich zu sein. Ich weiß nicht, inwiefern du da Bewusstsein hast oder inwiefern du da ihn vielleicht auch ermunterst oder immer wieder darauf hinweist, dass er sich genug Ruhe gönnt zum Beispiel oder sich, weiß ich nicht, gesund ernährt etc. Wie sieht's da aus?
Also ich denke, also auch gerade in letzter Zeit macht er das eigentlich von alleine auch. Also er legt sich oft mal in die Badewanne oder legt sich halt mal eine halbe Stunde ab einfach. Oder geht mal in die Sauna oder so. Das habe ich eigentlich das Gefühl, dass er sich das schon auch nimmt, wenn er das braucht. Ja, so arg. Klar sage ich manchmal, komm jetzt, hör mal auf zu arbeiten oder so. Aber ja, also ich, so richtig arg ermuntern tue ich ihn da eigentlich nicht so, muss ich zugeben. Also wenn er es braucht, natürlich hat er ja immer die Freiheit, ne? Also das zu machen. Es ist eher dann so, dass ich sage, komm, wir machen was mit den Kindern oder so. Gehen wir irgendwie geocachen oder keine Ahnung, machen wir noch ein Spiel, so als Ablenkung auch. Und das ist ja auch wichtig. Und dass er, die Kinder sind halt auch da, sind halt auch ein Teil, ne? Es ist halt auch schwierig. Er kann sich nicht immer aus allem rausziehen, weil halt noch mehr außenrum ist bei uns.
Aber denkst du, die Selbstständigkeit tut ihm gut? Ist das eine gute Idee gewesen? Kann er jetzt mehr auf sich achten und auf seine Bedürfnisse eingehen?
Ja, ich glaube eigentlich schon. Also es hat natürlich verschiedene Seiten. Einerseits musst du natürlich sich drum kümmern, dass Aufträge reinkommen und so und hast von daher schon ein bisschen mehr Stress im Kopf. So. Aber alles in allem tut es ihm, glaube ich, schon ganz gut. Also insgesamt ist schon entspannter so, seitdem er daheim ist, finde ich, weil er halt selbstbestimmter halt ist. Dann für mich ist es auch voll gut. Also
Er dir wahrscheinlich mehr Arbeit abnehmen kann, oder?
Ja, Arbeit, es ist vor allem mit den Kindern so, ist es halt für mich voll praktisch, wenn er einfach nur daheim ist. Also gerade unsere Große, die braucht jetzt ja nicht mehr so diese ständige Betüdelung, ja. Also es reicht ja, wenn jemand daheim ist und die Tür aufsperrt oft. Oder wenn die jetzt nicht in die Schule geht, weil sie Halsweh hat oder Bauchweh, dann kann er trotzdem arbeiten und die liegt halt oben auf dem Sofa, ne? Und früher war es halt so, dass ich mir dann einen Tag frei nehmen musste. Das ist für mich jetzt sehr viel entspannter. Oder wenn die halt mal heimkommen und er ist halt schon da, ne? Also es gibt ja mal so Kleinigkeiten. Also für mich ist das jetzt ja schon auch entspannter, ja.
Und wie viel arbeitest du?
Ich arbeite 20 Stunden ungefähr, ja, ein bisschen mehr. Also so Halbtag halt, ne? Immer früh so von 8 bis 2. Also die Kinder und ich kommen immer so um ja, 14:45 nach Hause. Bis dahin hat er eigentlich das Haus für sich. Ja, also freitags habe ich nochmal frei.
Ja, und hast du dich medizinisch informiert über seine Thematik, über diese OP und wo seine Bandscheibenprothesen sitzen und so? Also fühlst du dich da irgendwie verpflichtet, dich auszukennen?
Ja, also ich war natürlich immer auch mit bei den Ärzten und so, ne, wenn es jetzt um was Größeres ging. Also ich gehe jetzt nicht zu jedem Hausarztbesuch mit, aber ich war schon öfter mit dabei, also wenn es so um OPs auch ging oder so mal. Also ja, also er kennt sich natürlich schon besser aus. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Wirbel und so, aber so ungefähr, ja, weiß ich schon, kriegt man ja zwangsweise auch mit. Also das ist jetzt ja schon lange Thema bei uns und auch die verschiedenen Operationen und so. Ja, wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt schon über so einen langen Zeitraum, dass ich das teilweise schon gar nicht mehr so richtig auf die Reihe bringe, wann war was und wie oft war jetzt was, wo, in welcher Klinik. Also ich war schon in so vielen Krankenhäusern jetzt und so. Ja, aber kriegt man automatisch natürlich mit und das ist natürlich immer Thema, klar.
Und kannst du dich in ihn reinversetzen oder fällt dir das schwer?
Weiß ich nicht. Ich glaube, so richtig kann man es, glaube ich, nicht. Also ich denke mir immer, ich bin wirklich jemand, der zum Glück äußerst selten wirklich Schmerzen hat. Ich hatte natürlich auch schon mal Rückenschmerzen jetzt so in Schwangerschaften oder so, ne? Das so am Ende. Mhm. Aber halt sicherlich nicht so wie der Jürgen oder wie ihr. Und da denke ich mir immer, oh Gott, wenn ich das jeden Tag hätte, ich würde es nicht aushalten. Also so, ich bin so, wenn ich mal alle halbe Jahr mal ein bisschen Kopfweh habe, dann nehme ich sofort ein Aspirin, weil ich das hasse. Ich kann es gar nicht ertragen, ja. Und dann denke ich mir so, um Gottes Willen, ey, wie hält er das aus, wenn du das jeden Tag hast? Also, ja, nee, ich bin froh, dass nur einer von uns Schmerzen hat.
Glaubst du, dass er deshalb leichter reizbar ist oder launisch?
Naja, vielleicht manchmal, wenn es ganz arg ist, aber nee, eigentlich nicht. Also er lässt es nicht an uns raus, so. Nee. Natürlich ist er manchmal, wenn es ihm schlecht geht, da ist er natürlich schlecht drauf und dann ist man natürlich nicht fröhlich wie, ne, ist ja logisch, aber das ist jetzt nicht so, dass wir immer kuschen müssen oder dass die Kinder und ich immer ruhig sein müssen und oh Gott, der Papa hat Schmerzen, jetzt dürfen wir nichts mehr sagen oder nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, der versucht immer, da eigentlich wenig drüber zu reden und das möglichst normal irgendwie rüberkommen zu lassen alles.
Ja. Glaubst du, dass du irgendwie, naja, milder mit ihm umgehst? Vielleicht, ich meine, in jeder Beziehung gibt es ja mal Konflikte und Streitigkeiten. Das ist ja ganz normal und auch heilsam. Aber glaubst du, dass du dich vielleicht zurücknimmst oder milder mit ihm bist, weil du weißt, dass er Schmerzpatient ist?
Puh, hab ich mir noch gar nicht überlegt. So. Also manchmal, manche Sachen lasse ich inzwischen einfach mal so stehen, wo ich mich vielleicht sonst mal aufgeregt hätte oder so. Aber das hat eigentlich weniger mit den, weiß ich nicht, ich glaube, es hat gar nicht mit den Schmerzen zu tun. Das hat sich einfach so entwickelt. Also, keine Ahnung. Nee, glaub nicht. Weiß nicht.
Und fühlst du dich manchmal also einsam, weil er Schmerzpatient ist und du nicht? Und Also was ich eigentlich damit sagen will, es gibt Leute, mit denen du dich darüber austauschen kannst, wie es dir damit geht. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige von Schmerzpatienten. Hast du über sowas schon mal nachgedacht oder ist es überhaupt kein Thema für dich, weil es nicht so dramatisch ist?
Nee, habe ich noch nicht. Also erstens habe ich viele Freundinnen und so, mit denen ich reden kann, auch eine Ärztin und so. Also wenn so akut was ist, da, nee, also das Gefühl habe ich nicht. Und mir geht es auch nicht so schlimm damit. Also das ist jetzt nicht, das ist ja schon immer so und es gehört halt zu unserem Leben dazu, ja. Aber nö, ich brauche da keine Selbsthilfegruppe, zumindest jetzt mal noch nicht. Ich weiß ja nicht, was in 20 oder in 30 Jahren ist, ja, aber im Moment können wir unser Leben auch relativ normal leben. Also klar, er hat die Schmerzen und er liegt manchmal einen Tag im Bett und so, aber alles in allem leben wir ja auch trotzdem ganz normal. Er macht ja trotzdem eigentlich noch fast alles so, ne? Was andere auch machen, oder? Ich nehme ihm schon vielleicht, also ich nehme ihm schon Sachen ab. Das schon, ne? Also zum Beispiel habe ich die letzten Mal immer Reifen gewechselt oder die Hecke geschnitten oder sowas. Wow. Was halt so.
Sehr emanzipiert, ja, das gefällt mir.
Ja, ja, wo dann andere sagen, was, das kannst du? Oder wo die Nachbarn kommen, ach, Frau Kraus, Sie machen ja aber Sachen. Ich so, ja, okay, ist das schlimm oder was? Ja, so bevor ich meinem Mann noch einen Bandscheibenvorfall hier aufhalte, mache ich es lieber selber, ne? Und mir macht es auch Spaß. Also sowas mache ich dann schon. Und das ist aber. Müsste ich nicht machen, ne? Das könnte man ja auch machen lassen, aber mir macht es auch Spaß.
Und wenn es darum geht, was Schweres zu tragen?
Ja, das macht er dann. Ja, wenn es geht, mache ich schon oder ich helfe ihm dann. Aber natürlich bin halt eine Frau, also ich kann halt nicht genauso schwer tragen wie er. Aber nee, aber so schlau ist er auch inzwischen, dass er sich jetzt da nicht den Rücken noch mehr kaputt macht, weil er jetzt meint, er müsste allein irgendwas rumhieven. So. Also,
ja. Das ist gut. Ich kenne es von meinem Vater, der war lange auch Schmerzpatient bezüglich seiner Hüfte. Mhm. Ist aber noch aus einer älteren Generation, die halt sehr macho-mäßig geprägt sind. Und er hat sich es nie nehmen lassen, schwere Dinge zu tragen, obwohl wir es ihm immer abnehmen wollten. Aber er hat sich das nicht nehmen lassen und auch auf Leitern steigen, Dinge reparieren. Das hat er sich alles, hat er alles gemacht und teilweise heimlich, weil wir ihn sonst davon abgehalten hätten. Ja, also da kannst du echt froh sein, dass der Jürgen da keinen falschen Stolz hat, weil das ist super nervig.
Ja. Nee, also das macht er schon. Ich weiß nicht, manchmal weiß nicht, ob ihn das nervt, wenn ich dann irgendwie Reifen wechsle. Ich glaube nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er das mega gern macht. Also es ist, was weiß ich, das kommt jetzt auch nicht so oft vor. Ne? Das war jetzt halt ein Beispiel von so typischen Männerarbeiten, wo meine Freundinnen sagen, was, das könnte ich gar nicht so. Ansonsten, so arg viel gibt es ja nicht von solchen Sachen. Aber ja, also wenn jetzt die Getränkekästen geliefert werden, dann hole ich nicht den Jürgen, sondern ich trage sie natürlich selber rein, logisch. Sowas mache ich schon. Ja.
Nicht, dass du dann auch irgendwann einen Bandscheibenvorfall bekommst.
Ach nee, also, ich glaube, ich habe einen guten Rücken.
Achtest du stark auf dich selbst? Achtest du vielleicht vermehrt auf dich selbst?
Wegen Jürgen meinst du oder überhaupt halt?
Ja, wegen Jürgen.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Natürlich, klar, es wäre halt voll bescheuert, wenn ich auch noch irgendwas hätte, also auch für die Kinder. Genau. Aber ja, ich mache halt so wie immer eigentlich. Also ich habe schon immer Sport gemacht und sowas und ja, nö, glaub nicht.
Gott, würdest du jetzt Motorrad fahren lernen?
Nee, das reicht, wenn es einer macht. Aber das ist ja auch so der Deal, wenn ich sage, musst du Motorrad fahren? Ich habe immer Angst um dich, dann sage ich, solange du reiten gehst, dann darf auch ich Motorrad fahren. Also ich bin auch, also ich habe bis vor ein paar Jahren war ich Springreiten gemacht auch und war auch teilweise ein bisschen auf Turnieren und so und dann, ja, sind meine Argumente immer wegen ausgegangen. Wobei ich schon finde, dass also Motorradfahren schon nochmal eine Spur härter ist. Aber und inzwischen, ja, also im Moment habe ich auch keine Zeit zum Springen. Also ja, er braucht es halt. Und ich weiß, durch seinen Motorradunfall fährt er auch vorsichtig. Von daher, natürlich bleibt immer ein Restrisiko, ne, dass dich einer übersieht und so, gerade jetzt beim Motorradfahren. Aber ich habe auch immer Schiss, wenn er mit dem Motorrad losfährt, muss ich schon sagen, dass er nicht mehr heimkommt. Aber ja, das ist erstens mal fährt er eh nicht so viel und ich weiß, er fährt vorsichtig und er fährt jetzt auch keine mega langen Strecken und so. Und Das muss ich ihm auch einfach, das braucht er halt auch einfach. Der, wenn er das nicht mehr kann und vielleicht, wenn ich ihm jetzt das Fliegen verbieten würde oder so, dann würde er sich, glaube ich, erst recht so behindert vorkommen irgendwie. Aber das, das gehört halt dazu. Soll er ruhig machen. Muss ich halt durch. Ja, würde er sonst auch machen, wenn er keinen Rücken hätte.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz normal in Partnerschaften. Also ich glaube, jede Frau bangt um ihren Mann, der Motorrad fährt, ob er jetzt Schmerzpatient ist oder
nicht. Ja, wobei ich glaube, die selber Motorrad fahren, wahrscheinlich weniger. Also wenn man es selber macht, hat man vielleicht weniger Angst dann, oder? Keine Ahnung. Oder noch mehr, weil man weiß, was...
Denke ich auch. Nee,
weiß ich auch nicht.
Also ich finde es überhaupt krass, dass er überhaupt noch Motorrad fährt. Also das finde ich sehr bewundernswert.
Wegen dem Unfall meinst du halt?
Ja.
Naja, wobei dieser Unfall, das war ja so an der Kreuzung übersehen, ne? Also jetzt nicht im, keine Ahnung, bei 100 von der Fahrbahn abgekommen oder so, sondern es war halt total doof. Also Vorfahrt genommen von einem Bulldog. Also, ne? Und also halt ganz langsam. Also ich war ja nicht dabei, aber so wie sie es halt erzählen, das war, ich könnte mir vorstellen, dass es anders wäre, wenn er jetzt, wie gesagt, mit 100 aus der Kurve rausgefahren wäre und sich mehrmals überschlagen hätte und sowas, ne? Also solche, ja, da denke ich, wäre es vielleicht anders, dass man mehr Schiss hätte beim Fahren auch so. Ja.
Ja, siehst du mal, was mir gerade auffällt, ist, dass Jürgen und ich noch nie detailliert über den Motorradunfall gesprochen haben. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da genau passiert ist, weil er da, er redet da jetzt nicht von selbst extrem detailliert drüber. Vielleicht habe ich auch bisher zu wenig nachgefragt oder so. Aber er tut es auch immer so ein bisschen ab, wie das, naja, das ist halt passiert, aber es ist überhaupt nicht schlimm, es beeinflusst mich nicht mehr.
Ja, wir haben ja auch lange Zeit eigentlich immer gedacht, dass es seine Rückenschmerzen damit eigentlich nichts zu tun haben. Also sie sind ja auch nicht hundertprozentig darauf zurückzuführen, ne? Also das kann ja auch keiner so ganz genau sagen, dass es wirklich daherkommt. Ja. Es wäre halt logisch. Weil, woher soll es sonst kommen, so, ne? Aber so ganz genau wissen tut man es ja eigentlich nicht. Ja.
Ja, das ist immer die Problematik bei Rückenschmerzen. Ja, genau. Das ist ja auch bei mir die Problematik. Aber das erinnert mich daran, dass ich mit dem Jürgen vielleicht mal eine Folge über seinen Motorradunfall machen sollte.
Aber weiß nicht, ob er will, ja. Ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das dieser Unfall selber, also was, glaube ich, noch krasser für ihn war, war das, was so danach kam, dieser Klinikaufenthalt mit diesen, wo er so Halluzinationen hatte so. Und Todesängste und sowas. Also das war, glaube ich, schon ein ziemlich einschneidendes Erlebnis.
Ja, ich denke mal, dass man sich auch nicht wirklich so daran zurückerinnern will, weil es einfach eine ganz, ganz fürchterliche, traumatische Zeit war.
Ja, klar. Also es ist auch krass, weil es war wirklich in Diedenhofen in der Ortsmitte. Also es gibt irgendwie zwei größere Kreuzungen und bei der einen war das halt. Und es ist so, alle aus unserem Umfeld wissen genau, was sie am Tag von Jürgen seinem Unfall gemacht haben. Also das ist so, da waren wir gerade in Urlaub, ja, da war ich dort und dort und ja, ich war der Erste, der da war und also das ist krass, also das, ja, alle, die Jürgen kennen und damals schon gekannt haben, die können sich da natürlich dran erinnern, ja. Ich natürlich nicht, ich war damals ja noch, ich habe da noch in Karlsruhe gewohnt und da haben wir uns ja noch nicht gekannt. Aber also für seine Eltern muss es schon auch echt heftig gewesen sein, ne? Also mit Hubschrauber und ja.
Boah, das klingt schon nach so einem kollektiven Trauma in dem Freundes- und Familienkreis.
Ja, das also war, glaube ich, schon heftig, ja.
Es ist auf jeden Fall im kollektiven Bewusstsein, dieser Tag. Ja. Ich meine, normalerweise sprechen alle darüber, wo sie am 11. September waren.
Also ja, das ist echt, so. Und bei uns wissen alle, was sie an Jürgen seinem Unfall gemacht haben. Also, die ihn halt kennen, ne? Also, logisch. Oder so, ja, Familie klar, und engere Freunde und sowas, ja. Ja. Was willst du noch wissen?
Ja, interessant. Also die große Frage, die ja über allem steht, was ich dich jetzt alles gefragt habe, ist, wie geht's dir damit? Kannst du da eine eindeutige Antwort drauf geben? Wie geht's dir damit, mit einem Schmerzpatienten zusammenzuleben?
Das ist nicht immer gleich, ne? Also prinzipiell finde ich, geht es uns trotzdem gut und geht es auch mir gut. Aber natürlich macht man sich immer Sorgen auch, ne? Also jetzt im Moment, ich sag mal, geht es ja noch. Also können wir unser Leben so leben und so und kriegen die Kinder da jetzt eigentlich nicht viel davon mit und wir können in Urlaub fahren und so. Aber was natürlich schon ist, man macht sich schon auch Gedanken, wie es in der Zukunft wird. Ne? Was ist so in 20 Jahren oder in 30 Jahren? Wie kann er dann noch leben oder was haben dann die Medikamente vielleicht mit ihm gemacht oder wird er irgendwie mal zu einem, keine Ahnung, Pflegefall oder also was kommt da auch auf mich noch zu, ja? Kann ich das irgendwann mal noch, wie kriege ich das hin, ja? Also keine Ahnung, wird da irgendwann mal Pflegeaufwand irgendwie für mich, auf mich zukommen oder auch psychisch und so, wie hält er das aus, wenn es ihm vielleicht irgendwann noch schlechter geht und ja, macht man sich natürlich schon Gedanken, ne, wie das alles weitergeht. Aber ja, und natürlich hat es immer mal Auswirkungen und natürlich ist mal ein Urlaub blöd, weil er halt mal wieder flach liegt und sowas. Aber mein Gott, damit kann man leben. Also deswegen geht es mir jetzt nicht schlecht. Und er ist ja trotzdem ein vollwertiger Partner für mich. Also, ne?
Ja, naja, im besten Fall kann es auch sein, dass seine Schmerzen besser werden und dass er irgendwann schmerzfrei ist. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
Das wäre natürlich super.
Es gibt beide Möglichkeiten.
Ja, da traut man sich gar nicht drauf zu hoffen so. Also, weil man natürlich schon irgendwie so ein bisschen Angst hat, dass das halt nicht mehr kommt. Ja, klar. Aber das wäre natürlich genial.
Ja, also meine Hoffnung stirbt immer zuletzt. Und auch wenn die Ärzte sagen, man muss den Zustand akzeptieren und man soll seinen Schmerz sogar umarmen, denke ich trotzdem, dass sich der Zustand auch zum Besseren verändern kann und nicht nur zum Schlechteren. Davon bin ich überzeugt, bei uns beiden.
Ja, würde ich euch auf jeden Fall wünschen.
Und oder allen dir auch.
Ja, das wäre schon cool natürlich, wenn er nicht mehr alle Medikamente rumstehen hätte und sowas. Das nervt mich manchmal schon, dass überall Medikamente rumliegen, überall Tabletten und letztens habe ich die alle mal in eine Kiste geräumt und in den Schrank gestellt, dass man es nicht ständig vor Augen hat, aber jetzt liegen sie schon wieder auf dem Küchentisch, weil er sie ständig braucht. Und dann nervt sie, wenn er sie von hinten rauskramen muss. Und
logisch, er muss auch dran denken, die zu nehmen, ne? Deswegen dürfen
sie
nicht verstecken.
Ja, klar. Klar, aber mich nervt es trotzdem, wenn es immer so mehrere Päckchen zur Zeit sind. Und ich denke mir dann auch immer, oh Gott, was, wenn die Kinder damals irgendwie aus Versehen in die Finger kriegen würden, das wäre schon doof. Aber ja, gut, das passiert nicht.
Und was nervt dich so sehr daran? Was meinst du, was steckt dahinter? Die Sorge, die Angst, was die Medikamente mit ihm machen? Die Tatsache, dass er sie überhaupt nehmen muss? Oder was meinst du?
Ja, alles so. Einfach, dass es da halt rumsteht.
Dass es unaufgeräumt ist.
Dass es unordentlich ist. Naja, nee, das ist nicht so, als ob das Einzige wäre, was rumsteht bei uns. Aber nee, natürlich hat man es dann auch immer vor Augen, ne?
Genau, es bleibt präsent. Also,
klar, immer diese ganzen, also ich könnte es ja schon alles nicht nehmen, ich kann ja schon keine Tabletten schlucken, ich fand es schrecklich.
Ja, wenn der Leidensdruck da ist, na, dann nimmt man die halt.
Ja, klar.
Also ich versuche es ja auch zum einen, aber vor allem, wenn ich dann leistungsfähig sein muss, dann ist mir alles wurscht und dann mache ich das, weil ich mein Leben auch irgendwie genießen will.
Ja, klar. Also wie gesagt, ich kann Schmerzen auch relativ schlecht nur aushalten und also ich würde auch alles Mögliche nehmen, glaube ich, das mir irgendwie helfen könnte. Wobei das Blöde ist ja, dass sie gar nicht die Schmerzen ganz wegnehmen. Das ist ja das Doofe eigentlich, ja. Dass es eigentlich so viel gar nicht hilft. Der hat ja trotzdem immer noch Schmerzen, obwohl er jetzt so eine Batterie nimmt an irgendwelchen Tabletten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles ist.
Und was ich noch fragen wollte, also du bist ja jetzt echt eine fitte, gesunde, aktive Person und das ist ja auch super so. Aber du warst ja auch schon zweimal schwanger und hast ein Kind bekommen. Und das ist ja, kann ich mir vorstellen, eine Situation, in der die Frau eben Fürsorge braucht und Aufmerksamkeit und dass er sich dann auch in dem Fall mehr um dich kümmern muss als sonst. Aber wie hast du das wahrgenommen? Und Jung hat auch mal erwähnt, dass ihr schon überlegt habt, ob ihr das zweite Kind überhaupt kriegen sollt in seinem Zustand. Kannst du mir dazu noch was sagen?
Ja, also das war schon eine schwierige Zeit. Also als unsere Große halt so 2, 3 war, da war schon, das war schon blöd. Ja, also da wir wollten eigentlich schon immer mindestens 2 Kinder haben und so. So war so mal so der grobe Plan. Und ja, als dann die Lisa so 2, 3 war, habe ich gedacht, naja, jetzt wäre doch der Abstand ganz gut. Könnte man sich mal überlegen. Und dann hat er halt einfach, ja, er konnte sich da gedanklich nicht auf noch ein Kind irgendwie einlassen. Oder halt auch, er hat gemeint, er schafft es nicht. Er hat nicht so viel Kraft, für noch einen Menschen zu sorgen, so, ne? Was ich natürlich einerseits nachvollziehen konnte, andererseits ist es mir schon sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren. Oder ich habe es nicht akzeptiert. Also das war schon ja immer so ein Hin und Her, weil ich dann auch sagte, ja, aber ich muss doch schwanger sein. Ich muss doch das Kind mit mir rumtragen. Ich krieg doch die Rückenschmerzen davon. Du musst es doch nicht rumtragen. Ja,
Gott sei Dank, weil andersrum wäre es überhaupt nicht gegangen.
Ja, wäre es wahrscheinlich, ja genau, hätten wir halt keine Kinder wahrscheinlich. Aber ja, das war dann schon, dass wir das Thema, wir haben das dann mehrmals auch vertagt. Deswegen sind unsere Kinder auch 5,5 Jahre auseinander. Weil es hat uns schon echt beide genervt, ja. Also ich habe dann so alle 4 Wochen, ich habe mir immer 4 Wochen lang so, jetzt sage ich nichts mehr, jetzt bin ich mal ruhig, um mich nicht zu nerven. Und dann alle, keine Ahnung, 4 Wochen ist es dann doch mal aus mir rausgebrochen. Und für mich war das so, boah, jetzt habe ich es 4 Wochen lang geschafft, nicht drüber zu reden. Und für ihn war so, jetzt kommst du schon wieder, ja, haben wir doch erst besprochen, ja, können wir nicht mal ein halbes Jahr warten, ja. Also es ging dann echt so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir legen uns jetzt ein Datum fest in der Zukunft. Ich glaube, das war so ein halbes, dreiviertel Jahr später. Und dann haben wir wirklich, bis dahin war das für uns mal ad acta gelegt. Dann haben wir da nicht mehr drüber geredet, weil das war echt zermürbend. Also es war für mich schon eine schwierige Phase, ja. Und dann haben wir das dann wieder drüber geredet und dann hat sich aber nichts verändert. Dann haben wir das nochmal verschoben, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ne, jetzt werde ich 35 und ich... Jetzt höher oder hot. Ich will das jetzt aus dem Kopf haben. Ich kann nicht mehr diese ganzen Kinderklamotten aufheben und ich mir ständig drüber Gedanken machen und alle anderen kriegen das zweite Kind. Das sieht man ja dann so, ja. Also gefühlt so, alle anderen sind jetzt gerade schwanger, ja. Auch wenn es natürlich nicht stimmt. Dass ich dann echt gesagt habe, also weißt du was, entweder es bleibt bei einem Kind oder jetzt, aber ich will mir keine Gedanken mehr machen und wenn wir keins mehr kriegen, dann leere ich den Dachboden aus und dann kommt alles weg und der Kinderwagen kommt weg und dann kann ich damit auch leben. Also ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, also dann ist halt so, ja, dann haben wir halt ein Einzelkind, was soll's, aber ich will mir keine Gedanken mehr drüber machen und mit dir drüber streiten müssen und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, ach, weißt du was, ich will mir das jetzt auch nicht von meinem Rücken irgendwie kaputt machen lassen und wir kriegen noch eins so. Also, ja, und da war ich schon ganz erstmal perplex, so, jetzt auf einmal doch, okay, na gut. Ja. Und die Schwangerschaften waren, also weil du gefragt hast, während der Schwangerschaft ging es mir zum Glück relativ gut. Also ich hatte jetzt keine so schlimmen Schwangerschaften mit Kotzen und sowas oder mit wochenlang liegen und sowas hatte ich nicht. Also es ging mir eigentlich immer gut. Ja, mal so ein bisschen Wasser in den Beinen und mal natürlich ein bisschen Rückenweh, aber alles in einem Rahmen, wo ich das selber schon ganz gut ertragen habe und ich habe auch gearbeitet die ganze Zeit und so. Also das war zum Glück nicht so, dass er mich irgendwie pflegen musste. Von daher war das ja nicht so schlimm. Also da ging
dann schon. Auch die erste Zeit nach der Geburt, das ist ja eine ziemlich stressige
Mit den Babys
Zeit,
dann. Ja, ich meine, gut, ganz am Anfang schlafen die ja viel und dann sind wir schon auch viel am Sofa gelegen mit den Kindern und sowas. Aber also nachts ist es eigentlich schon immer so gewesen oder ist, glaube ich, auch bei vielen Familien so, dass das schon mein Part war. Also da ist ja er ja auch ganz normal auf die Arbeit gegangen und also so dieses Nachtsaufstehen, das war dann schon immer meins und er kriegt es ja auch gar nicht mit, wenn die aufwachen, der pennt ja immer weiter einfach. Und es ist ja auch gut so, weil ja, ich glaube, er braucht den Schlaf auch noch nötiger als ich. Also, ne, wenn es ihm eh schon immer schlecht geht, dann soll er wenigstens ausgeruht sein, so gut es geht. Und das war auch kein Problem, dass ich dann aufstehe. Ich brauche prinzipiell, glaube ich, auch weniger Schlaf als er. Und das ist auch immer noch so, wenn die Kinder nachts Mama schreien, dann hüpfe ich schnell hinüber und hol die und das kriegt er gar nicht mit. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Also das ist kein Problem eigentlich. Ich glaube auch, die Kinder kriegen das so bewusst gar nicht mit. Also ich meine, die Lisa hat ja schon was dazu gesagt, aber... Ja. Der Emil ist auch noch zu klein und so. Unsere Kinder können schon ganz früh Physio sagen oder so. Ne? Da Papa ist bei der Physio oder so. Physio, das hat er immer gesagt. Ja, solche Sachen. Aber ansonsten, der weiß ja nicht, was das bedeutet. So, ne?
Ja, also mein...
Nee, also da hatte ich schon noch Glück, dass es mir das gut ging in den Schwangerschaften. Also
da, da hat der Jürgen auch echt Glück mit dir als Frau, dass du so fit und gesund bist und das alles ja so schultern kannst.
Ja, also man, wenn ich denke, ich hätte jetzt auch irgendein Problem, wo ich so öfter mal ausfall oder so, dann wäre es natürlich schon schwierig, ne, manchmal. Also
ja.
Es gibt schon immer mal Tage natürlich, oder wenn er jetzt gerade so in letzter Zeit Migräne hat, dann, ich meine, ja, weißt ja, dann liegt er halt den ganzen Tag im Bett und ist eigentlich nicht ansprechbar und klar, dann versucht man ihm, soweit es geht, irgendwie halt Essen, Trinken oder so zu bringen, was er braucht oder so. Aber ansonsten muss man ihn halt in Ruhe lassen und dann muss ich natürlich auch die Kinder nehmen und alleine irgendwie versorgen. Sehr logisch.
Und gönnst du dir auch manchmal dann was für dich, so dass du sagst, so heute Kindermann, alle sollen alle bleiben und ich gehe jetzt, weiß ich nicht, ins Schwimmbad oder ins Spa oder ich gehe zur Massage. Ich weiß nicht genau, was du magst.
Also ich habe so einmal die Woche gehe ich reiten, meine so 2,5 Stunden Samstag früh. Das ist so meine Zeit, wo ich auf jeden Fall mal so für mich bin und da nehme ich noch meistens auch keine Kinder oder so mit. Und da weiß der Jürgen auch, das ist so die Zeit, da hat er die Kinder und das passt auch. Und ja, ich gehe schon auch. Ich versuche in letzter Zeit immer unter der Woche einmal die Woche eben mit einer Freundin entweder klettern zu gehen oder irgendwie Sport zu machen noch. Ja, es klappt meistens. Also jetzt, heute war ich joggen mit ihr. Und das ist auch, wenn man mal nur eine Stunde weg ist, ist es ja auch für einen selber und das tut mir dann schon auch gut. Oder ich sage auch jetzt, ja, dadurch, dass er jetzt daheim arbeitet und halt auch früher zu Hause ist, kann ich auch mal Nachmittag sagen oder so um 5 oder so, wie schaut's denn aus? Wir haben gerade noch eine Stunde, nimmst du mal die Kinder und ich gehe mal schnell noch laufen. Ich bin dann gleich wieder da und das geht dann. Ja, na klar, das mache ich schon. Und das ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich, bei uns, dass das relativ ausgewogen ist. Jeder gibt dem anderen eigentlich die Zeit, dass man das machen kann. Ich meine, er geht ja auch klettern und fliegen, wie er meint oder ja, wie wir halt Zeit haben. Wir sprechen das natürlich ab. Aber das Recht habe ich schon auch und das nehme ich mir auch. Oder ich gehe auch öfter mal mit Freundinnen einfach essen oder ja, treffe mich mal zum Kaffee und so. Oft natürlich nehme ich die Kinder auch mit, so ist nett, aber ich habe schon auch Zeit für mich.
Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du dir auch was gönnst. Ne? Und dich.
Ich glaube, das ist auch für eine Beziehung insgesamt wichtig, dass jeder so seinen Freiraum hat und nicht nur einer irgendwie weggeht und der andere muss immer daheim hocken und die Kinder versorgen. Also nee, das ist schon ausgewogen, würde ich mal sagen, schön. Bei uns, finde ich.
Und am Montag fahrt ihr in Urlaub, habe ich gehört. Wo geht's denn eigentlich hin?
Ja, nach Malta. Malta und Gozo.
Gozo ist ganz toll, da war ich schon mal. Gozo ist fast
echt? Warst du schon nur auf Gozo?
Nee,
dann warst du auch auf Malta.
Ich war auf Malta, dann habe ich einen Tagestrip nach Gozo.
Es geht ja nicht anders, oder? Ja, so machen es die meisten.
Tagestrip nach Gozo gemacht, das ist wirklich eine wunderschöne Insel. Da würde ich.
Nee, wir sind sogar länger auf Gozo.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich mehr Zeit einplanen. Ich war nur einen Tag da, das war viel zu kurz, weil Gozo ist fast schöner als Malta. Passt. Gozo ist schöner als Malta, definitiv. Da müsst ihr unbedingt am Wasser Spaghetti di Mare essen und ein Glas Weißwein trinken. Das müsst ihr mir versprechen.
Alles klar. Weißwein, mal schauen. Aber. Magst du kein Weißwein? Ja. Nee. Naja, doch, Männer.
Ach so.
Lieblich ist.
Ah, okay. Ja, gibt's bestimmt auch.
Naja, wir sind ja auch mit Kindern natürlich. Wir fahren noch mit einer anderen Familie, die haben auch 2 Kinder. Und manchmal ist es da entspannter, in der Ferienwohnung ein Gläschen Wein zu trinken als irgendwo am Meer, wenn die Kinder im Bett sind und man hat dann Zeit. Ja, nee, ich freue mich schon. Also das ist jetzt mal wieder was anderes. Die letzten Jahre waren wir nur so mit dem Auto unterwegs. Was heißt nur mit dem Auto unterwegs? Aber ich muss auch sagen, also das ist schon was da. Ich habe auch ein bisschen Bedenken, wie das wird. Gerade auch mit dem Jürgen. Also das ist natürlich immer so Sondersachen. Die stressen ihn natürlich schon manchmal oder wie das mit dem Flug wird und so. Ja, da mache ich mir schon auch immer meinen Gedanken. Weil es war jetzt die letzten Jahre auch immer mal so, dass er mal einen Tag ausgefallen ist oder das was war und er musste sich einfach mal ablegen. Einfach letztes oder vor 2 Jahren, da ist er einfach mal so am Seitenstreifen, da waren wir in so einem großen, in so einem Schwimmbad-Dings da und da ist er so am Gras gelegen und war völlig, musste sich einfach mal 1-2 Stunden so die Augen zumachen, weil ihm
alles zu viel wurde.
So Kopfweh hatte und sowas. Also ja, und wenn du im Auto fährst, dann kann halt zur Not mal ich fahren, ne? Und er hockt sich nebendran, aber im Flugzeug, da kannst du ja nicht aussteigen und so. Also ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird gut und er hat genug Tabletten einstecken und ich hoffe, wir kriegen sein Kissen irgendwie unter. Wir haben, weiß nicht, ob das in den Koffer passt, aber das wäre schon.
So ein Seitenschläferkissen, also, ein spezielles Kopfkissen.
Ja, so ein, kein so Daunenkissen, halt so ein, heißt das Seitenschläfer? Nee, weiß, nicht eins, was man so zwischen die Beine steckt, schon so ein. So ein Nackenhörnchen oder wie heißt das? Ja, so ein Schaumstoffdings. Ja. Nee, schon eins mit so einer Welle so oben. Also so ein festeres. Also wir schlafen beide auf so einer solchen am besten eigentlich. Und in letzter Zeit nimmt er eigentlich immer sein Kissen
auch
mit.
Weil
man ja nie weiß, was so,
auch,
so kommt.
Matratze,
ne?
Also man muss auch immer hoffen, dass die Matratze gut ist, wo man dann hinfährt. Das ist ein Problem bei Schmerzpatienten, glaube ich, wenn man eben funktionieren muss und nicht selbstbestimmt sein kann. Und das ist halt beim Fliegen ganz extrem, weil du dich in die Hände begibst und halt an gewisse Abläufe gebunden bist. Und und im Urlaub halt dann, du kannst nichts machen, wenn die Matratze einfach schlecht ist und du davon Rückenschmerzen bekommst, dann muss man dann irgendwie durch.
Wie war das denn bei dir? Du warst jetzt ja lange weg. Hast du da überall dein Kissen dabei gehabt?
Ja, also ich habe ja jetzt nicht große Rundreise gemacht. Ich war ja 4 Wochen, ich war ja 2 Wochen da, dann war ich 2 Wochen da und dann war ich 6 Wochen da. Also das mache ich ja extra schon so. Ich bin jetzt nicht der alle 2-3 Tage woanders hinreist. Das ginge auch gar nicht. Und ich hatte das Glück, dass die Matratzen immer gut waren. Also es war reines
Glück. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also es fällt einem so als Nichtschmerzpatient gar nicht so auf, weil dann hast du halt mal schlecht geschlafen, aber was soll's?
Ja, also
aber bei ihm ist es schon blöd.
Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann ist alles noch viel, viel schlimmer. Und ich merke dann auch, dass ich kompensiere. Ja. Also ich kompensiere dann mit fettigem, ungesunden, salzigem oder süßem Essen, weil mir das dann verschafft mir einfach Linderung des Stresspegels. Und ich trinke dann auch zu viel Alkohol oder so, weil mir das natürlich auch die Schmerzen verbessert. So, ne? Das will ich aber gar nicht, weil das ja ungesund ist. Also ich sauf mich nicht ins Koma oder so, aber ich trinke halt dann echt zu viel. So, und das gefällt mir nicht. Aber das hilft halt dann.
Das kann er zurzeit gar nicht mehr. Ich glaube, das nervt ihn auch ein bisschen, dass er so, also auch, oder schon länger eigentlich, wenn er mal, keine Ahnung, 3-4 Bier trinkt, was er früher locker, also jetzt nicht, dass er Alkoholiker gewesen wäre, ne? Aber also ich meine, für einen ausgewachsenen Mann kann man nochmal über den Abend schon mal 3-4 Bier trinken und ohne, dass man am nächsten Tag völlig zerstört ist. Aber das hat ihn, also in letzter Zeit, da war er manchmal dann schon am nächsten Tag im Bett gelegen, dass ich dachte, der hat den Mega-Kater, der muss sich ja zusammengesoffen haben am Abend vorher. Und der hat gesagt, nee, ich habe fast nichts getrunken und er trinkt auch im Moment eigentlich nichts.
Ja, das hat er schon erwähnt, dass das nicht mehr möglich ist mit den Medikamenten. Ne?
Ich meine jetzt nicht, dass wir sonst ständig abends ein Bier getrunken hätten, ne? Aber halt mal ab und zu oder mal ein Whisky oder so. Ja, mag er ja ganz gerne. Aber es ist, glaube ich, im Moment hat er es ziemlich zurückgefahren, weil es einfach, weil es ihm nicht gut
schon,
tut. Ja,
das ist schon schade. Oder es fällt einem schon auf, in einer Kultur wie unseren hier in der deutschen Kultur, spielt Alkohol eine riesengroße Rolle. Also bei allen sozialen Zusammenkünften wird Alkohol konsumiert. Das fällt mir jetzt erst gerade extrem auf, weil ich eben gerade in 2 Ländern war, wo Alkohol keine Rolle spielt. Die Einheimischen in Indien oder in Indonesien, die trinken kein oder kaum Alkohol. Ne? Und dann kommt man hierher zurück und überall wird die ganze Zeit gesoffen.
Alles
ich denke mir so, Leute, ey, das ist doch wahnsinnig krass. Ich versuche mich hier die ganze Zeit rauszunehmen, aber das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, wie es dann bei euch wird im Urlaub, wenn ihr dann mit der anderen Familie abends zusammensitzt und die ganzen Kinder sind dabei, dann trinkt man ja auch gerne mal was, ne?
Ja, aber das ist, also wir sind auch keine so argen Trinker. Also ich auch nicht, ich trinke ja auch höchstens mal einen Radler normal, weil ich vertrage ja auch nichts. Nach 2 Radlern bin ich ja schon ein bisschen betütelt. Wir trinken, also ein Radler geht schon mal noch beim Jürgen auch. Radler trinkt er auch mal noch eins.
Ich denke halt, in meinem Urlaub ist man immer noch so ein bisschen trinkfreudiger.
Ja, aber es ist trotzdem mit Kindern, also zumindest bei mir ist es so, dass man da schon trotzdem mehr aufpasst, weil du musst immer damit rechnen, dass das Kind nachts aufwacht, dass es am nächsten früh um 5:30 wach ist und dich auch aufweckt. Und das habe ich immer im Hinterkopf, auch wenn ich weggehe, auch wenn wir sich auf der Kirchweih sind oder so, wo man früher vielleicht bis nachts um 6 weg gewesen wäre oder frühs um 6 und halt auch getrunken hätte, so, aber da habe ich immer im Hinterkopf, du musst morgen fit sein. Also weißt nicht, wie lange die Kinder schlafen und dann spätestens um 7 sind die fit, ne? Und dann, ja, dann ist die Nacht rum und dann ist es halt doof, wenn du da noch einen Kater hast. Von daher ist man da schon, ja, sehr gemäßigt unterwegs. Ja,
ich finde das, krass, wie man als Eltern funktionieren muss. So immer.
Ja, aber es ist aber, also das ist jetzt auch nichts, was mich stört. Also auf Alkohol kann ich schon mal verzichten. So ist nett. Da gäbe es Schlimmeres als jetzt Schokolade oder so. Also Alkohol ist jetzt mal nicht so wichtig. Wobei ich schon gerne mal einen Radler. Ich habe zum Beispiel auch, als ich mit dem Emil schwanger, in der zweiten Schwangerschaft, habe ich so viel Radler, also alkoholfreies Radler getrunken, weil ich da so Lust drauf hatte in der Schwangerschaft, weil ich da so, wie andere so saure Gurken oder so, was das immer heißt. Aber das war bei mir alkoholfreies Radler.
Interessant. Ja. Und wie lange seid ihr auf Malta, wie lange seid ihr weg?
10 Tage. Also 4 Tage in Malta, 6 Tage Gozo.
Ja, ich drücke die Daumen, dass das schön wird. Aber so oder so, ein bisschen schön wird es auf jeden Fall.
Ja, er wird jetzt nicht 10 Tage flach liegen, hoffentlich. Also.
Und wenn, dann beißt er die Zähne.
So schlimm wie auf Mallorca wird es schon nicht werden. Ja, ja, also ich erinnere mich an den Mallorca-Urlaub, da war es schon, das hat er, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo er dann wirklich nur noch liegen konnte. Und er, also ich dann überall hinfahren musste, was ich gar nicht gern mache. Normal fährt er immer so in fremde Städte, weil ich, ja, ich bin der bessere Beifahrer, sagen wir es mal so. Dann sind wir zu so einem Strand gefahren und da musste ich fahren und er ist wirklich in der Liegeposition neben mir gesessen in dem Auto oder gelegen, ja. Das war schon echt doof. Ja.
Ja, ich erinnere mich an den Urlaub mit meinem Ex-Freund durch Norwegen und in der zweiten Hälfte des Urlaubs musste auch nur noch er fahren. Also wir sind wirklich, es war eine Fahrt nach Norwegen hoch und wieder runter, also wir sind über 2000 Kilometer gefahren. Und in der zweiten Hälfte lag ich nur noch hinten auf der Rückbank und er ist gefahren. Das war auch nicht so cool.
Das ist echt doof.
Aber was ich feststelle,
für alle Beteiligten.
Ich als alte Feministin stelle fest, dass die Tatsache, dass er Schmerzpatient ist, dich auf jeden Fall emanzipierter macht. Du fährst allein in fremden Städten, du wechselst Reifen, du machst die Hecke, du trinkst Gästen. Das ist auf jeden Fall etwas, was man als...
Ja, wobei ich glaube, so bin ich, also ich würde mich jetzt gar nicht als so krasse Feministin bezeichnen, aber das würde ich, glaube ich, auch machen, wenn er kein Schmerzpatient wäre. Also ist noch nicht so schlimm. Also er hat mir das ja beigebracht, das Reifenwechseln. Also er kannte schon auch, ja.
Übrigens, ich als Feministin.
Du kannst es nicht.
Kann keine
Reifen super.
Wechseln.
Ja, super. Du hast auch kein Auto, oder?
Ich rede immer nur.
Ja. Nee, du hast auch gar kein Auto, oder? Auto.
Nee, ich hab mein Auto.
Ja, gut, dann muss man ja auch nicht Reifen wechseln.
Gott sei Dank.
Nee, ich finde es aber immer gut, wenn man es zumindest weiß, wie es geht und wenn man mitreden kann. Auch so als Frau.
Ja finde ich so.
Ja. Schneeschippen ist auch so eine Sache. Das mache auch immer ich. Wir haben doch relativ viel Gehweg zum Schippen vor unserer Haustür. Aber das ist auch was, das macht mir einfach Spaß, ne? Also, das würde ich auch machen, wenn er gesund wäre, glaube ich.
Cool.
Ja.
Nee, du bist auf jeden Fall eine super
gute. Danke.
Ja, und ich würde sagen, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Bin gespannt, was der Jürgen dazu sagt, wenn er sich's anhört, wenn er sich's überhaupt anhört.
Ja, keine Ahnung. Schon, ja, das wird er sich schon mal anhören, oder? Irgendjemand muss es ja schneiden, oder machst du das?
Ich mach das. Okay. Ich bin ja auch jemand.
Ja, eben, du kannst es ja selber.
Ich übernehme die Schneidearbeit, genau. Aber dann werden der Jürgen und ich das nächste Mal auf jeden Fall vielleicht darüber reden, wie er das so empfunden hat. Wie du darüber gesprochen hast, wie es so ist.
Geht's immer so, wie mir immer.
Ja, genau.
Wenn ich den Podcast höre.
Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen super tollen Urlaub.
Dankeschön.
Und ja, sage schmerzliche Grüße. Oder willst du es sagen?
Ja, weiß nicht. Darf ich schmerzliche Grüße sagen? Ja, schmerzliche Grüße zurück?
Ja. Ja, eigentlich darfst du es.
Eigentlich habe ich ja gar nicht schmerzliche, eigentlich nur Grüße. Wie auch immer. Grüße halt.
Du kannst ja vielleicht herzliche Grüße
genau,
sagen.
Herzliche Grüße, okay.
Ja, vielen, vielen Dank, Annika, für deine Offenheit.
Ja, bitteschön. Ja, hat mir gefallen und mal schauen, was mein Mann dazu sagt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, wir sehen uns bestimmt auch mal bald wieder.
Ja, denke ich doch auch. Bis bald.
Okay.
Ciao.
Tschüss.
Da Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.